Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen einmal wieder hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas Poltrak und neben mir in gewohnter Form und Weise mein Kollege Jonathan Fasel. Hallo Jonathan.
Hallo Andreas, wie geht's dir?
Ja, mir geht's, naja, ich sage mal, es ist ja einiges los auf dieser Welt. Schöne und unschöne Sachen. Einige davon werden wir uns heute anschauen. Hier, wo es um Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen geht. Jonathan, was erwartet uns denn heute?
Wir haben ein relativ straffes Programm heute, aber drei Highlights mal wieder vorausgegriffen. Zum einen die News, dass das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie zur regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare verschwinden hat lassen, aber vielleicht auch nicht ganz. Ja? Dann die Frage, wo bleibt eigentlich das Klimageld? Fragezeichen, ja. Und natürlich haben wir den Schatten der Jahrestagung der VEE, der sich schon sozusagen jetzt langsam aufbaut und bildet. Diesmal zum Thema KI trifft Energiewende im wortwörtlichen Sinne, weil wir KI-Experten und Energiewende-Experten haben, die zusammenkommen. Und dann geht's los und wir sagen euch hier nachher, wann genau.
Wann und wo das Ganze passiert. Genau. Und das nach dem kurzen Intro. Bis gleich.
Ja, zu Beginn direkt mal einen Artikel aus der Sächsischen, also ungewohnt, dass wir jetzt direkt in Sachsen anfangen, aber es passt einfach so gut. Vom 25. April 26 ist im Endeffekt eine dpa-Meldung und eigentlich dahinter liegt ein Interview von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, nämlich mit Sachsens Ministerpräsident. Titel: Kretschmer sieht Land in Abwärtsspirale, Zitat: Deutschland fährt sich gerade runter. Also es geht um ein Interview mit Kretschmer in der FAS und er sagt in diesem Interview sehr deutlich, dass er Deutschland in einer Abwärtsspirale sieht, die, Zitat, im Desaster enden kann. Es sei bisher nicht gelungen, einen positiven Ruck durchs Land gehen zu lassen. Es müssten endlich Verbesserungen her, die die Bevölkerung im täglichen Leben spüren. Dazu gleich mehr, aber ich möchte erst mal kurz schauen, was er denn jetzt konkret vorschlägt, damit es besser wird. Wir sollen uns am liebsten ein Beispiel am polnischen Nachbarn nehmen. Zitat: Polen hat bis über 3% Wachstum und wir sind in der Rezession, sagt er. Also müssen wir schauen, was sind deren Energiekosten, was sind deren Arbeitskosten, wie viele Stunden arbeitet man und daraus die Konsequenzen ziehen. So, und dann schlägt er relativ fix den Bogen zur Energiepolitik, weil die Energie- und Klimapolitik ist für ihn im Endeffekt das Dorn, der Stachel im Fleisch der deutschen Wirtschaft. Und er sagt, die Klimapolitik führe durch ein Tal des Todes. Die deutsche Industrie würde so nicht überleben können. Strom dürfe kein knappes Gut sein. Er wies darauf, dass etwa Strom aus Braunkohle durch die CO2-Abgabe verteuert werde. Und das könne man konkret ändern, denn im Endeffekt Wettbewerbsfähigkeit sei das A und O. Er hat dann noch etwas zur Flüchtlingspolitik gesagt, das ist aber eher irrelevant für uns. Das ist sozusagen die Kernaussage des Artikels. Ich möchte kurz dazu zwei Sachen sagen. Und zwar erstens, ich finde es immer wieder faszinierend, wie ein Spitzenpolitiker, der quasi ja schon seit langem in Amt und Würden ist, sich selbst im Endeffekt suggeriert, als ob er da nach oben zeigen müsste, dass es im Endeffekt zu Veränderungen komme. Das ist für mich immer eine sehr merkwürdige Botschaft. Im Endeffekt Leute, die in Amt und Würden sind, die an einem Hebel der Veränderung, der Macht sitzen, sagen, ja, wir müssen doch was verändern. Ja, dann macht's doch bitte. So, das eine, das ist aber nur am Rande. Das zweite ist natürlich diese Konsequenz, die er zieht für die Energie- und Klimapolitik. Natürlich ist Sachsen ein historisch gesehen ein Braunkohleland. Natürlich muss er das sagen, so ein Stück weit mit Blick auf die Historie Sachsens. Aber es sind einfach die falschen Schlüsse. Wenn wir zu hohe Energie- und Arbeitskosten haben, vor allem Energiekosten, dann müssen wir dazu auch später noch mal mehr natürlich den Energiemix verändern und unabhängig machen von externen Schocks zum einen und zum anderen natürlich auch solchen, die die Umwelt nachhaltig zerstören, deren Folgekosten also in langer Zeit spürbar sein werden und die im Endeffekt viel, viel höher sind als die eigentlichen Erzeugungskosten mit den frei verfügbaren Wind und Sonne, natürlich auch andere Kosten implizieren, aber im Großen und Ganzen sehr deutlich günstiger sind. Dazu gleich mehr am Schluss der Sendung im Endeffekt der Aufzeichnung. Ich denke, dazu ist erstmal alles gesagt. Wir können vielleicht zum nächsten Artikel rüberspringen, Andreas. Außer du hast noch einen wichtigen
Naja, man muss, also ich, Punkt. Man sollte es etwas vielleicht setzen lassen, was er da vorschlägt. Also er nimmt Polen als Positivbeispiel. Wir sollten uns ein Beispiel an Polen nehmen.
Ja,
Niedriglöhne. Mhm. Lange Arbeitszeiten. Sozusagen kein modernes Energiesystem, sondern viel Kohle. Also alles das, was wir ein Stück weit zumindest im Vergleich zu Polen hinter uns haben, das will er jetzt wieder zurückhaben. Also ich stelle mir wieder die Frage, warum, also ist man so fantasielos, nach vorn zu schauen, dass man immer sich nur am Alten festmacht? Ne? Wir erleben das ja auch beim Thema Verbrennermotor und seine Äußerung dazu, beim russischen Gas und seine Äußerung dazu. Also gibt es keine Fantasie, die irgendwie sozusagen Lösungen in der Zukunft präsentiert, dass man zurück zu dem Alten möchte, was ja irgendwie ja nicht funktioniert hat, sonst wäre man ja beim Alten geblieben. Ne? Also es ist nicht verständlich an der Stelle. Aber genau, du hast völlig richtig gesagt, wir gehen mal weiter. Hier ein Artikel von T-Online, sozusagen schon verlassen wir Sachsen an der Stelle, vom 24.04. Wirtschaftswachstum durch Erneuerbare. Reiche lässt Studie zu Wind und Solar verschwinden. Du hast eingangs das Ganze schon erwähnt. Es geht also hier um eine Studie, die sozusagen dann irgendwann erschienen ist auf der Homepage vom Wirtschaftsministerium, die aber nicht irgendwie groß präsentiert wurde, wie das ja eigentlich sonst mit Studien üblich ist, wenn man die in Auftrag gibt, ne, dann die entsprechenden Ministerien oder wer immer diese Studie dann beauftragt hat, präsentiert die dann auch im Rahmen einer Pressekonferenz etc. Hier, diese Studie, die ist da nur still und heimlich, kann man schon fast sagen, aufgetaucht plötzlich. Warum? Also so habe ich es verstanden, zumindest, dass diese Studie, die muss veröffentlicht werden. Ansonsten kann man den Auftrag noch nicht als sozusagen abgeschlossen betrachten. Und erst wenn der Auftrag als abgeschlossen betrachtet wird, bekommt der Auftragnehmer auch sein Geld. Also sozusagen, das ist, soweit musste die dann irgendwann doch auf der Homepage hier erscheinen. Aber gut, soweit erstmal dazu. Warum, weshalb, wieso, kann sich jeder seine Gedanken machen. Wir sollten uns vielleicht eher mal die Frage stellen, ja, was betrachtet denn die Studie eigentlich? Ne? Also sie zeigt vom Ergebnis her, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien die regionale Wertschöpfung in Deutschland verdoppeln könnte. Also regionale Wertschöpfung, ne, wenn wir dran denken, alle Kommunen jammern, fast alle jammern über klamme Kassen, aber der Ausbau der Erneuerbaren füllt zumindest die Kassen ein Stück weit. Und das sollte eigentlich auch entsprechend kommuniziert werden. Und die Studie betrachtet natürlich auch ein bisschen mehr, sozusagen, wann findet die Regionalwertschöpfung besonders gut statt. Einfach mal zu den Zahlen. Also 2023, direkte Wertschöpfung 10 Milliarden Euro. Und man rechnet mit 2033, also im Jahr 2033, dass sich die Wertschöpfung auf 21 Milliarden Euro mehr als verdoppeln könnte. Die große Frage ist, wie viel verbleibt davon dann in der Region? Ne? Dann hier auf der Folie auch noch zu sehen, dass es natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat. Also direkte Arbeitsplätze, also Arbeitsplätze, die im Bereich der Erneuerbaren, so verstehe ich das in dem Fall, beschäftigt sind, die würden sich auch verdoppeln. Ne? Also von daher Zukunftsbranche. Und die große Frage ist, wo kommt das denn eigentlich her, dass die regionale Wertschöpfung entsteht durch die erneuerbaren Energien? Wir haben zum einen natürlich die Steuereinnahmen, Gewerbesteuer, das stärkt natürlich die kommunalen Einnahmen und die Haushalte. Pachten, also wenn Flächen für Wind oder für Solar verpachtet werden, dann bringt das natürlich Pachteinnahmen, ne? Wenn die Flächen vielleicht sogar der Gemeinde gehören, dann der Gemeinde direkt. Natürlich auch Beschäftigung, also Arbeitsplätze, Planung, Installation, Wartung vor Ort, gerade auch im Bereich Solar. Die Unternehmensgewinne natürlich. Was die Studie, komme ich dann gleich nochmal dazu, aber was die Studie auch betont, ist natürlich die Bürgerbeteiligung. Also sowas wie Bürgerenergie, wir haben es ja öfters schon erwähnt, Genossenschaften. Demnächst schauen wir mal, was es bringt, das Energy Sharing, also vielleicht lokale Stromtarife. Wir haben ja über das sächsische Beteiligungsgesetz, wir müssen mal bei Sachsen bleiben, sozusagen, dass dann Einnahmen auch direkt vor Ort in bestimmte Projekte fließen können. Projekte, die sonst möglicherweise gar nicht, die es sonst gar nicht gäbe. Insoweit kann da eine Menge Zugewinn durch die Erneuerbaren vor Ort geschaffen werden. Und sozusagen die Frage, wann ist denn sozusagen die größte Stärkung der Region zu verzeichnen? Was braucht es dafür? Es müssen also die Rahmenbedingungen verbessert werden. Das ist bis dahin, dass also Kommunen ja teilweise nicht sich beteiligen können oder dürfen. Da wäre es gut, wenn es da ein paar gesetzliche Vorgaben geändert werden, dass es auch für Kommunen einfacher ist, sich zu beteiligen. Wir brauchen eine bessere Beratung. Unsere Forderung schon seit langer Zeit ist ja, dass wir Klimaschutzagenturen auf Landkreisebene haben. Also so wie es ja die Bautzner Klima oder wie heißt der Energieagentur des Landkreises Bautzen gibt oder gab. Da sind ja die Gelder gestrichen worden. So wünschen wir uns das eigentlich für jeden Landkreis. Also sozusagen die SAENA als sächsische Energieagentur auf Landesebene und aber was in den Kommunen stattfindet, in den Landkreisen, dass es da halt entsprechende Agenturen gibt. Das würde natürlich das Ganze befördern, weil wir merken, dass es gibt viele Fragen, viele Anfragen und da wäre es halt gut, wenn vor Ort jemand da sozusagen das Ganze stärken könnte. Ja, und diese Studie, die also sozusagen positive Effekte der Energiewende bescheinigt, die wird halt einfach nicht breit getragen, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ganz kurz dazu noch ein weiteres Wasser auf die Mühlen, die nun wirklich schon sehr heftig betrieben werden, sage ich mal, weil sie sehr viel Wasser bekommen, an der Kritik unserer aktuellen Wirtschaftsministerin, die nun sehr deutlich gezeigt hat, dass sie leider wirklich alles tut, um den guten Ruf der Erneuerbaren durch den Dreck zu ziehen. Sorry, kann ich auch sagen.
Ja, durch den Dreck zu ziehen ist das eine. Es wird ja direkt behindert quasi. Genau. Da sind wir jetzt noch gar nicht so drauf eingegangen. Vielleicht machen wir es noch beim nächsten Mal oder wir schauen mal. Wir kommen mal zur nächsten Meldung, die wir hier mitgebracht haben. Und zwar aus der Frankfurter Rundschau, sozusagen auch keine Meldung, die jetzt direkt Sachsen betrifft oder die nur Sachsen betrifft, sondern natürlich hier auch eine sozusagen für Deutschland gültige Meldung. Überschrift: Wer kauft das noch? Wie deutsche Autobauer den Anschluss an Amerika und China komplett verloren haben. Ich lese ja an erster Stelle China. Das mit Amerika, das habe ich jetzt noch nie ganz verstanden. Vielleicht habe ich es auch im Artikel überlesen. Ich will auch gar nicht auf den ganzen Artikel eingehen. Aber wir hatten ja zum Beispiel in unserer Mitgliederversammlung so einen China-Experten als Referenten bei uns, der also uns mal auch die Perspektive, die Chinesen auf Europa haben, berichtet hat und gesagt hat, die Chinesen verstehen nicht, warum wir sozusagen so, also die Prognose von Kretschmer ist eigentlich richtig, kann man sagen, ne? Es geht bergab. Aber die Richtung, die er dann vorschlägt, um da sozusagen rauszukommen, das ist halt die falsche, das ist das Problem. Ne? Und die Chinesen fragen sich halt, warum wir da, ich sage jetzt mal, nicht den Hintern hochbekommen und uns eher noch an Amerika orientieren, ne? Sondern eigentlich sollte man wahrscheinlich am besten noch mit den Chinesen zusammengehen, so ungefähr, weil die halt progressiv da einfach besser aufgestellt sind, ne? Also vom was Wirtschaft und Innovation anbelangt. Ne? Ich meine jetzt nicht unbedingt Moral und Ethik, ne? Da gibt es sicherlich einiges zu diskutieren, aber so von den Fragen, wie sind die Innovationen? Hier wurde halt ein sozusagen Experte interviewt, Andreas Knie, der sagt halt, autonom fahrende Autos können den Verkehr grundlegend verändern. Er sieht darin eine große Chance, auch bezüglich der Emissionsreduzierung. Und er sagt, die Bundesregierung steht da auf der Bremse. Und ich habe ja letztes Jahr zum Beispiel unseren Ministerpräsidenten erlebt, der sagt, ja, wir sind jetzt hier Modellregion, autonomes Fahren. Wo ich sage, das ist jetzt aber nicht ernst gemeint. Also in anderen Bereichen der Welt, da fahren die Autos autonom. Und wir machen jetzt Modellregion. Und neulich gab es da, ich glaube, dass Söder in irgendeinem autonom fahrenden Auto durch die Gegend gefahren, so mit 5 km/h Schrittgeschwindigkeit, ne, und vorne und hinten alles abgesperrt. Also lächerlich, ne, mittlerweile, wir sind ja hier auf YouTube, also klickt euch einfach durch die entsprechenden Videos, wie Tesla mittlerweile seine Fahrzeuge selbstfahrend durch die Gegend schickt und gibt auch schon seit einiger Zeit Roboter-Taxis und so weiter und so fort. Also Interview durchlesen im Ganzen. Ich möchte nur halt eins sagen. Er bekommt hier halt die Frage gestellt, können autonom fahrende Autos auch der E-Mobilität zum Durchbruch verhelfen? Und die Antwort ist durchaus. Es ist interessant zu sehen, dass alle Zukunftsprojekte rund um das Auto weltweit ausschließlich mit elektrischen Antrieben unternommen werden. Mal setzen lassen. Alle Zukunftsprojekte, die sich mit dem Auto beschäftigen, beschäftigen sich nur mit elektrischen Antrieben. Ja? Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Jonathan, der Schienenexperte hat ja gesagt, warum interessiert sich der Chinese nicht für die Verbrennerfahrzeuge, den interessiert mehr, ob der sein E-Auto mit dem Handy verbinden kann. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, da sagte er einen Punkt. Die hatten verstanden, dass die einfach resilient werden sollen. Also das heißt, unabhängig von externen Schocks, den Chinesen geht es nicht darum, irgendwie da jetzt irgendwie klimaneutral zu sein. Das ist nur der Mittel zum Zweck im Endeffekt. Das ist nur Nebenprodukt, mehr oder weniger. Das fand ich faszinierend an seiner Aussage, ehrlich gesagt. Also, naja, aber mal reingucken. Ich glaube, da ist schon einiges in Bewegung, gerade beim Thema.
Genau, in dem Zusammenhang, wir haben es eigentlich für unseren Schulprojekttag so einen kleinen Energiekostenvergleich entwickelt. Da kann man ein paar Zahlen durchtippen. Also, weil auch immer wieder kommt, Elektromobilität ist teuer, ne, und so weiter. Also, es gibt ja die Förderung, ne, und im Schnitt kostet heute ein Auto, also rein statistisch im Mittelwert, kostet ein Auto um die 57.000 Euro als Neufahrzeug. Ne? So, natürlich gibt es Fahrzeuge, sind preiswerter, natürlich gibt es Fahrzeuge, sind deutlich teurer, aber so im Schnitt 57.000 Euro. Für 57.000 Euro bekommt man ein sehr gutes Elektrofahrzeug. Ne? So. Mhm. Dann gibt es noch die Förderung dazu, das heißt, Elektroautos teurer als Verbrenner? Nee. Und wenn man dann auch sieht, dass man ja während der Laufzeit deutlich sozusagen an Energiekosten einspart, relativiert sich das außerdem nochmal. Ne? Wir haben hier mit realistischen Werten gerechnet, was wir hier angegeben haben. Also bei Benzin knapp 30.000, Elektro dagegen. Da hängt es natürlich stark davon ab, wo und wie lade ich das Fahrzeug. Ne? Wenn man also bei sich zu Hause laden kann, mit sich zu Hause meine ich entweder die eigene PV-Anlage oder die eigene Wallbox, dann kommt man nochmal deutlich günstiger als das, was wir hier angegeben haben. Also geht auf die Seite, könnt ihr einfach mal eintippen, beziehungsweise die vorgegebenen Werte auch nutzen, spielt mal damit rum, vielleicht kommt ihr auf andere Werte, aber ihr werdet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Energiekostenvergleich finden, wo am Ende der Diesel günstiger ist als Elektro. Also das Szenario ist unwahrscheinlich. Wenn ihr es doch habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lassen uns da gerne überraschen.
Ja, kommen wir zu einem weiteren Artikel in der Sächsischen Zeitung. Und zwar ein Gastbeitrag von Luisa Neubauer vom 17. April 26. Ich war erstmal überrascht, dass man sagen, im Endeffekt in dem Umfeld diese Autorin liest als Gastautorin. Titel des Gastbeitrags ist Kritik an deutscher Wirtschaftspolitik. Ohne Energiewende bleibt Deutschland erpressbar. Und das ist im Endeffekt die Kernaussage. Neubauer schreibt hier ganz einfach, Deutschland ist de facto erpressbar und Despoten wie Trump haben richtig erkannt, im Endeffekt der fossile Teil unserer Wirtschaft oder der große Teil unserer Wirtschaft lebt von Öl- und Gasimporten. Und es betrifft eben nicht nur, wie gerade eben gesehen, die Mobilität, das ist ein Teil, aber zum Beispiel der konventionelle Teil unserer Landwirtschaft, die Düngemittel, der ist nach Öl und Gas das drittwichtigste Exportgut des Iran und wird ebenfalls in der Straße von Hormuz blockiert. Die Düngemittelpreise explodieren, das mitten in der Aussaatzeit, und jetzt ist ein ganz anderer, relativ unbeachteter, wie ich finde, Wirtschaftszweig unseres Landes da auch voll unter Feuer, unter Strom, und es ist nicht schlimm, also im Endeffekt, dass wir uns so abhängig gemacht haben von externen Geschichten. So, sie schreibt dann, dass die Politik der Bundesregierung, die Weigerung der Bundesregierung aus den Tragödien und Krisen zu lernen, die man eben hat, also, ne, also Ölkrise 73, aber auch, wir hatten es letzten Mal, glaube ich, auch besprochen, 2022 und jetzt wieder der Iran-Krieg, dass dieses Nicht-Lernen-Wollen der Bundesregierung, der Bundesregierungen, so ein Plural sagen, ist deprimierend. Im Endeffekt könnte man die Menschen einerseits kurzfristig entlasten und gleichzeitig auch langfristig für Entlastung sorgen, und zwar nicht nur bei den Menschen, wirklich dem einzelnen Bürger, sondern auch bei der Wirtschaft, was ja auch immer ein Thema auch jetzt gerade eben war, siehe Kretschmer, indem man eben Wind- und Sonnenenergie ausbaut, auch privat nochmal subventioniert und einfach im Endeffekt hier für Unabhängigkeit und Resilienz sorgt. Man muss längst kein Umweltschützer mehr sein, zu zitieren, um zu erkennen, dass deutsche und europäische Wirtschaft für immer verletzlich bleiben wird, solange wir von Öl- und Gasmärkten abhängig sind, die wir nicht kontrollieren können. Und wir können sie nicht, weil wir haben kaum eigene Ressourcen, vielleicht mal oben in der Nordsee ein bisschen, aber das ist auch alles endlich. So. Ich hoffe, dass diese Botschaft, wie sie auch geschrieben hat, auch am letzten Stammtisch ankommt, weil das Autofahren und die Düngemittel jetzt so exorbitant teuer werden, dass hier sagen, so ein Schock auch in der breiten Bevölkerung, auch in Teilen der Bevölkerung, die häufig nicht so affin zum Thema sind oder sehr kontra das Thema sind, dann auch einfach Leute merken, Mensch, der Jürgen, der fährt schon E-Auto und der sitzt hier ganz schweigend da und sagt nichts zum Thema, weil er eigentlich gar kein Problem mehr hat. Ja, so. Und vielleicht denkt man doch mal nach, sich dann doch ein E-Auto zu holen und vielleicht noch ein PV aufs Dach zu schnallen. Das machen ja auch immer mehr Menschen, auch in ganz verschiedenen Regionen des Landes. Ist ja gut. So, spannender Text, nicht zu lang zu lesen, einfach mal kurz reinschauen und gibt noch ein paar Impulse und mit der geradlinigen Klarheit nochmal diese Kausalität aufgemalt, woher die Schocks kommen und wo sie hingehen.
Ja, im Prinzip können wir da gleich weitermachen. Was sozusagen das Aufzeigen der Versäumnisse anbelangt, kann man im Prinzip sagen. Ich hole mal kurz aus. Also wir haben ja immer diese Diskussion, Wind und Solar, ne, das sind doch fluktuierende Energieträger oder Flatterstrom, wie man in gewissen Kreisen sagt. Ja, aber natürlich, insbesondere gibt es halt drei Möglichkeiten, was sozusagen der Netzbetreiber, also der für die Übertragungsnetze, Stromübertragungsnetze verantwortlich ist, was da zu tun ist. Das eine ist natürlich Speicherausbau, kurzzeitige Speicher, Akkuspeicher. Ne? Niemand hat vor, mit Akkuspeichern die Dunkelflaute zu überbrücken, ne? Haben wir auch schon oftmals diskutiert. Ne? Also auch Langzeitspeicher natürlich, was dann eher über grüne Gase geht. Vielleicht gibt es irgendwann auch noch was anderes, aber ich habe jetzt in erster Linie die grünen Gase vor Augen. Das zweite ist natürlich der Netzausbau. Also sozusagen die Übertragung von Strom über weite Strecken bis hin, dass es natürlich über Länder hinausgeht. Ne? Also Skandinavien kann eher Strom speichern oder Österreich kann eher Strom speichern aufgrund der Pumpspeicherkraftwerke, die da vorhanden sind. Das heißt jetzt Deutschland zum Beispiel, da muss natürlich dann Strom auch über die Grenzen übertragen werden und andersrum. Und der dritte Punkt, und deswegen habe ich jetzt überhaupt so ausgeholt, was halt die Netzbetreiber tun müssen, um sozusagen da, wo noch die Potenziale sind bei Wind und Solar, um sozusagen das auszugleichen, ist halt die Digitalisierung der Stromnetze, um halt Verbräuche steuern zu können, natürlich auch Erzeugungskapazitäten steuern zu können. Und dazu gehören die Smart Meter. Ne? Und jetzt hier eine Meldung, die positiv verfasst ist, im Sinne von hier eine zunehmende Dynamik beim Einbau von Smart Metern. Aber wie stehen wir denn überhaupt da mit dem Einbau der Smart Meter? Ne? Also, wozu sind die gut? Ne? Also, einen Teil hatte ich ja schon gesagt, auch die Nutzung dynamischer Stromtarife, dafür brauchst du die Smart Meter, die tun halt sozusagen im 15-Minuten-Takt das Ganze steuern und messen. Aber zur Steuerung von Wärmepumpe, zur Steuerung von Wallbox und Batteriespeicher, Smart Meter. So. Und wenn wir jetzt auf die rechte Seite schauen, ne, es gibt also durchaus Länder in der EU, die haben schon sozusagen eine Smart Meter-Durchdringung von 100%. Das heißt, jeder Haushalt, jedes Unternehmen hat einen Smart Meter. Dazu gehören halt Schweden und Spanien. Deutschland 3,8%. Ne, und damit weit unter dem EU-Schnitt, der immerhin bei 63% liegt. Stelle ich mir die Frage, waren wir nicht mal so ein progressives Land der Ingenieure? Ne? Also was ist hier passiert, dass wir so dermaßen ins Hintertreffen geraten sind? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, verstehe es nicht.
Erzähl mal. Ich habe einen, weil ich ein Balkonkraftwerk habe.
Du hast einen Smart Meter. So, ich dachte, du hast eine Idee, warum
wir so, Idee ich nicht.
So ins Hintertreffen geraten sind.
Also ich habe eine Vermutung, das ist aber, wie gesagt, ein Thema, das man nicht mal länger diskutieren müsste. Ein Beispiel, ein Teil wird sein, dass wir einfach unglaublich viel verschiedene Netzbetreiber haben, über 700 meines Wissens. Das ist im Endeffekt auch diese Verpuzzelstückung des Marktes, das diese Transformation so schwierig macht. Und ich glaube, da ist ein Hebel zumindest, der genommen werden muss, aber das ist natürlich nicht singulär kausal. Ja.
Gut, also in dem Sinne, dann hoffen wir, dass die Meldung, dass die Dynamik da beim Einbau zunimmt, dass die sozusagen weiter fruchtet.
Richtig. Auch deswegen, weil wir, jetzt kommen wir zum Thema, was ich vorhin schon angeteasert hatte, nämlich noch einen Artikel haben zum Thema Strompreisentwicklung. Ganz spannend. Man könnte ja meinen, dass jetzt mit dem Iran-Krieg ja die Strompreise an den Großhandelsmärkten zumindest auch in die Höhe schnellen. Aber dem ist nicht so. Solarenergie zeigt Wirkung. Alle reden von steigenden Energiepreisen, aber Strom wird billiger. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil es ein bisschen von Faktoren abhängt, aber ja. Ein Artikel von der Leipziger Volkszeitung vom 1. April 26, ist also kein April-Scherz. Es geht im Endeffekt darum, dass man einfach mal die Daten, also das Fraunhofer ISE hat, die Experten hatten wir auch schon hier auf den Kanälen, haben im Endeffekt eine wunderbare Website, die Energy Charts. Und bei denen kann man sehr schön verschiedene Vergleichswerte zusammenschrauben und schon angucken. Und die haben im Endeffekt einfach das Mittel der Energiepreise von Strom und Gas im Februar und März angeschaut, also vier Werte. Und ganz einfach, Gas schnellt 47% hoch. Das ist für den Gasmarkt extrem, weil der Gasmarkt eigentlich sehr, sehr wenig Volatilität hat, sehr gerade läuft. Nur kleinere Abschwankungen, also 47% ist brutal viel. Und Strom im Mittel ganz leicht sinkt von 95 auf 94 Euro am Apex-Spot Day Ahead für Deutschland. So, wie passt denn das zusammen? Komisch. Ja, gut, verschiedene Sachen. Also natürlich reden wir hier vom Großhandelspreis, nicht den, den der Endverbraucher zahlt. Deswegen ist es eine andere Sache, weil wir haben alle Langfristverträge und diese Veränderungen auf Monatsbasis, die kommen bei Endverbrauchern nur sehr verzögert oder gar nicht an, außer sie sind ein richtig großer Trend. So. Aber es gibt genug Unternehmen, gerade im energieintensiven Bereich, die sich ja darüber eindecken, zu teilen zumindest, ja, im Spotmarkt. Und dementsprechend ist es auch eine Entlastung für die Wirtschaft. Also, woher kommt das denn? Zum einen veränderte Verbrauchsmuster, also im Endeffekt weniger Energiebedarf durch steigende Temperaturen im Frühling, ist ja klar. Aber auch erkennt man hier sehr deutlich an der Merit Order, nämlich die Dominanz der Erneuerbaren. Sehr viel Sonnenstrom strömte da in zwei Wochen, Woche 10 und Woche 12, in 26 rein. Und das hat die Merit Order nach hinten gedrückt und dementsprechend wurde der Gas oder wurden die Gaspreise rausgedrückt, waren also nahezu irrelevant für die Preisfindung am deutschen Strommarkt. Das heißt, der deutsche Strompreis hat nicht mehr so viel abgehangen vom Gaspreis, der währenddessen wahnsinnig hoch ging. Natürlich ist es auch eine Sache der Windkraft, die war auch gut dabei, aber Solar war hier ein treibender großer Faktor, weil er ganz vorne war für zwei Wochen. Und ja, es ist im Endeffekt nicht alles so einfach, aber es zeigt auch, das gibt es noch, wenn man weiterdrehen will, auch mit dem Blick auf Vergleich Spanien zu Italien zum Beispiel auch sehr schön. In Spanien ist die Merit Order sehr klar durch die Erneuerbaren, die haben in den letzten 5-6 Jahren seit Corona extrem aufgeholt. Dann haben die Merit Order nach hinten gedrückt. Im Endeffekt ist der Strompreis in Spanien stabil geblieben während der Iran-Krise, während er in Italien nach oben geschossen ist. Man kann es nicht anders sagen, weil die im Endeffekt mit Gas Strom produzieren zu großen Teilen. Und ja, also sieht man im Endeffekt auch die verschiedenen Lagen der Länder innerhalb der EU. Deutschland hier im soliden Mittelfeld, kann man sagen. Wir haben da eine gute Richtung. Wir müssen nur weiter voran.
Anbleiben, genau. Gut, insoweit kann man. Ich halte gerne mal fest, dass es ja eigentlich eher eine positive Meldung ist oder dass es eine positive Meldung ist, ja, die auch zeigt, dass die Erneuerbaren, also gab es ja letztes Jahr auch schon Studien dazu oder vorletztes Jahr, dass die Erneuerbaren den Strompreis drücken. Du hast ganz klar gesagt, warum. Merit Order wird nach hinten verschoben oder ganz rausgedrückt. Und dann ist das, also wenn es immer mal noch in Zeiten der Dunkelphase mal teure Zeiten gibt, das ist dann auch okay. Wenn umso weniger diese teuren Zeiten sind, umso besser. Ne? Darum geht es ja. Genau. Ja, wo bleibt das Klimageld? Hier eine Frage, die der MDR aktuell nachgeht. Was ist eigentlich mit dem Klimageld passiert? Also nochmal, ich bin ja ein großer Verfechter dessen, dass wir uns schon Gedanken machen sollten, warum, weshalb, wieso teilweise ja die Erneuerbaren so wenig Akzeptanz finden, also teilweise wenig Akzeptanz finden und was eigentlich der Hintergrund ist. Und das ist oftmals also oft diese Vorstellung, dass die Erneuerbaren alles teuer machen, da werden so Mythen erzählt etc. Teilweise gibt es ja tatsächlich so eine Art Klimaungerechtigkeit, dass sagen wir gut verdient, also im oberen Bereich, bis dahin hat man ja auch schon vorgestellt, dass sozusagen die obersten Prozent erzeugen die Hälfte des CO2-Ausstoßes. Da gibt es entsprechende Studien dafür. Und das hat natürlich dann auch mit Gerechtigkeit zu tun. Ne? Von allen wird verlangt, sozusagen im Leben irgendwie was zu ändern, vielleicht sogar zurückzustellen. In Wirklichkeit müssten eigentlich die am meisten verursachen, und das sind nun mal die obersten Prozente, die müssen in erster Linie zurückstellen. Und eine Idee, und deswegen finde ich persönlich halt dieses Klimageld schon charmant, eine Idee ist halt, ein Klimageld einzuführen. Was bedeutet CO2-Preis? Ne? Darüber werden Einnahmen generiert. Und umso mehr CO2 ich verursache, umso mehr zahle ich sozusagen. Und alle kriegen vom Klimageld, also von sozusagen einem Teil dieses Geldes, was über den CO2-Preis eingenommen wird, kriegen alle den gleichen Betrag zurück. Das bedeutet für jene, die wenig sozusagen CO2 verursachen, das sind in erster Linie natürlich auch jene, die wenig ausgeben, also gar nicht viel zum Ausgeben haben, die bekommen also prozentual gesehen mehr zurück
als sozusagen diejenigen, die im oberen Bereich sind, sehr viel CO2 verursachen, sehr viel ausgeben. Ne? Für die sind das dann, ich sage jetzt mal, Peanuts, was sie dann an Klimageld zurückbekommen. Und das würde halt sozusagen die Klimagerechtigkeit zumindest ein Stück weit in die richtige Richtung schieben. Denn gerade die unteren Einnahmeschichten sind ja auch jene, die verhältnismäßig viel wiederum für, also im Vergleich zu dem, was sie haben, verhältnismäßig viel ausgeben für Energiekosten. Ne? Und soweit würde das sozusagen ein bisschen in die Richtung der Fairness gerückt werden. Von daher finde ich persönlich das Klimageld sehr charmant. Es bringt dann aber nichts, nur die Autofahrer irgendwie zu günstigen, indem jetzt der Sprit mal für ein, zwei Monate billiger gemacht wird. Warum hat man nicht das Ticket preiswerter gemacht? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Deutschlandticket.
Mhm. Deutschlandticket, danke. Genau, das Deutschlandticket hätte man ja auch wieder runternehmen können, ne? Weil das hatte auch einen messbaren Effekt. Gut, Frage noch beantwortet. Wann kommt das Klimageld? Der Artikel sagt ganz klar, mit dieser Regierung wird das nicht passieren. Also ist zumindest nicht davon auszugehen. Ganz im Gegenteil, sagt ja schon, die Ungerechtigkeiten, das, was man so als gerecht oder nicht gerecht empfindet, die nehmen eher zu. Soweit. Bitte dranbleiben, was das Thema Klimageld anbelangt. Das ist zumindest von der Richtung her der richtige Ansatz. Kommen wir noch auf ein, zwei Vereinsmeldungen. Die Sonne scheint, du hast es ja schon erwähnt, ne? Scheint wieder stärker. Es wird wärmer. Wir sind fast im Mai angekommen, hier mit sozusagen unserer Sendung, die letzten Tage im April. Wir fangen wieder an mit unseren Solarpartys. Oft genug auf diesem Kanal erwähnt, deswegen, ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Hier nur die Info, es geht wieder los und zwar am 6. Mai, also nicht mehr lange hin, in Steinau. Wer aus der Nähe kommt, es sind noch Plätze frei, könnt euch gerne noch anmelden. Haben sich auch schon eine ganze Menge angemeldet. Wir haben noch relativ viele Plätze diesmal. Von daher, wer Interesse hat, bitte anmelden, dass wir planen können. Und dann freuen wir uns, euch da zu sehen.
Und dann haben wir noch ein Jahreshighlight vor uns.
Genau, also so von unserer Verbandstätigkeit her ist ja quasi die einmal im Jahr stattfindende Jahrestagung das Highlight. Und wir haben uns gedacht, wir stellen uns einfach mal die Frage, was passiert, wenn die künstliche Intelligenz auf die Energiewende trifft? Das gleich, ja, ist uns heute in Vorbereitung der Sendung aufgefallen, das nicht nur doppeldeutig gemeint, sondern sogar dreifachdeutig. Triple-deutig oder wie sagt man dann? Also, wir wollen natürlich zum einen wissen, welche Auswirkungen hat KI, ne, die ganzen Rechenzentren, die dafür nötig sind, auf die zukünftigen Stromverbräuche. Das ist sozusagen das eine, wo die KI auf die Energiewende trifft. Das andere ist natürlich auch, wie wirkt sich denn KI auf Genehmigungsverfahren im Rahmen der Energiewende zum Beispiel aus oder auf die Steuerung der Netze oder. Also ganz viel, wo wir da Expertinnen eingeladen haben, die dazu berichten werden. Wir werden auch Workshops haben. Am Vormittag wird es Workshops geben, Nachmittag dann Vorträge. Zwischendurch so immer wieder die Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das Ganze wird in Dresden stattfinden, im Deutschen Hygienemuseum. Sicher wohl bekannt, von daher brauche ich da nichts weiter dazu ausführen. Und uns ist natürlich auch noch aufgefallen, wir haben ja viele Experten jetzt sozusagen aus dem Bereich KI eingeladen und gleichzeitig wird ein großer Teil der Gäste natürlich aus dem Bereich der Energiebranche kommen, sozusagen, dass die KI-Experten und die Energiewende-Experten aufeinandertreffen. Insoweit kann man schon fast sagen, also auch da künstliche Intelligenz trifft Energiewende. Das Ganze am Freitag, den 5. Juni. Hier der Link zur Programmseite und zur Anmeldeseite. Wer da sozusagen jetzt in Kürze gleich drauf geht, kann passieren, dass da nach wie vor nur das Save the Date vorhanden ist. Die konkrete Programmankündigung und auch die Anmeldemöglichkeit ist dann ab Anfang Mai gegeben. Also spätestens die erste Maiwoche oder was ist es dann eigentlich? Also 6. Mai spätestens ist die Anmeldemöglichkeit eröffnet. In dem Sinne, wer da eher drauf geht, nicht enttäuscht sein, dann einfach noch mal ein paar Tage später vorbeischauen.
Super.
Genau. Weißt du eigentlich, was Vibe-Coding ist?
Ja, danke Sie jetzt schon. Und ich muss es dringend noch mal angucken.
Genau. Dann werde ich dir einen Workshop-Platz bereithalten, denn auch da wird sozusagen ein Workshop dazu geben, wie Vibe-Coding überhaupt funktioniert. haben wir einen Experten eingeladen, der wird das Ganze vorstellen.
Das ist sehr gut, nehme ich direkt wahr.
Prima. Gut, in dem Sinne, wir bedanken uns bei den Zuschauern für eure Treue. Oder für jene, die das erste Mal dabei sind, Like und Abo dalassen. Oder einen Kommentar, von mir auch einen schlechten Kommentar. Gebt uns gern Feuer, was wir besser machen können oder was wir schlecht gemacht haben oder womit ihr sowieso nicht einverstanden seid, weil ihr das Ganze anders seht. Wir freuen uns über eine reichhaltige Kommunikation. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.